Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 unseres Podcasts Unter vier Augen. Wie immer mit mir, Marius und...
mit Johannes. Ja, hallo.
Ja, hallo. Wir haben heute mal, falls ihr es bemerkt habt, die aufmerksamen Zuhörerinnen werden es vielleicht bemerkt haben, heute mal, mal den Spieß umgedreht. Ich habe heute die Begrüßung übernommen und wir haben heute ein kleines Jubiläum. Wir haben Folge Nummer 25 und das ist natürlich auch mal schön. Und wenn jetzt alles gut geht und ihr diese Folge dann auch hört, dann haben wir unseren kleinen Aprilfluch gebrochen.
Yeah!
Denn wir haben bisher seit unserer ersten Folge im Februar 2024 in eigentlich jedem Monat des Jahres immer aufgenommen und beziehungsweise in jedem Monat mindestens einmal, außer im April ist es uns letztes und vorletztes Jahr nicht gelungen.
Das ist der Osterfluch oder so, ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da, es war ja Ostern, glaube ich, auch manchmal, ist ja auch manchmal schon im März. Aber auf jeden Fall, wir haben es jetzt geschafft, wenn ihr das hört. Und ich übergebe jetzt erstmal das Wort dann aber an Johannes, weil wir schauen uns heute einen Film aus unserer Jugend an. Und das ist ein Film, den Johannes ausgesucht hat. Johannes, über welchen Film sprechen wir heute?
Genau, wir hatten ja schon mehrere Folgen, in denen wir Filme aus unserer Jugend, so als Titel haben wir das ja mal gewählt, euch vorgestellt haben. Und heute ist eben wieder einer davon dran, der jetzt von meiner Seite aus kam. Und es geht um Silent Running, auf Deutsch Lautlos im Weltraum. Ein Science-Fiction-Film von 1972, also noch bevor diese ganze Star Wars, wie auch immer, Sci-Fi-Geschichte aufkam, also ein recht früher, wenn man so möchte, Science-Fiction-Film, den ich auch wirklich schon seit der frühesten Jugend kenne. Also ich habe den irgendwann gesehen, da war ich vielleicht so 13, 14, irgendwas in der Richtung, aufgenommen aus dem Fernsehen auf Videokassette. Papa war da immer fleißig, hat Filme aufgenommen, die er mochte, die er mir mal zeigen wollte, wie auch immer. Und sehr wahrscheinlich habe ich den dann auch damals nicht allein, sondern zusammen mit ihm geschaut. Das kann ich jetzt nicht mehr beschwören, aber es war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so. Und dieser Lautlos im Weltraum, der ist schon... ja, in gewisser Weise auch ein bisschen besonderer Science-Fiction-Film, weil er, das wusste ich damals noch nicht, dass ich sowas mal gut finden würde als Filmgenre in dem Sinn, aber weil er zwar ein Science-Fiction-Film ist, aber so ein bisschen im Hintergrund schwebt ja diese Endzeit-Vision. Also wir haben Raumschiffe, die im Weltall unterwegs sind, weil auf der Erde gibt es quasi mittlerweile keine Natur mehr und wie auch immer, das ist alles von den Menschen längst zerstört. Und diese Raumschiffe transportieren in großen Kuppeln ja quasi das letzte Leben, was man von der Erde hat retten können, nämlich Wälder, Pflanzen, Vögel, Tiere, alles Mögliche, was man so eben in diese Kuppeln packen kann. Und diese Transportschiffe sind eben im Weltraum unterwegs, warten dort auf ja eigentlich die Rückkehr zur Erde, dass diese... ja, diese Bäume wieder angepflanzt werden, dass die Natur quasi wieder zum Leben erweckt wird. Das ist die Mission, die dauert schon einige Jahre. Und der Film fängt dann an dem Moment eigentlich an, wo dann sehr schnell klar wird, das ist ja noch nicht zu viel verraten, das kann man ja mitteilen, dass diese Weltraummission im Endeffekt ja abgebrochen werden wird, dass Schluss damit ist und dass diese Vision, die Natur wiederherzustellen, eben doch nur eine Vision bleiben wird und nie Realität wird. Das ist eigentlich so die Grundhandlung, in der wir uns befinden. Und wir finden uns dann eben in einem dieser Raumschiffe wieder. Die Besatzung besteht aus lediglich 4 Personen. Und dies sind auch die einzigen Schauspieler, die es in dem Film zu sehen gibt. Es gibt noch eine Stimme zu hören, das ist jemand über Funk, mit dem die kommunizieren, aber schauspielertechnisch sind eben nur diese 4 Männer unterwegs, steuern dieses Schiff und verwalten die Kuppeln, kümmern sich um die Natur. Insbesondere einer von denen macht es, der Freeman und Bruce Dern ist hier der Schauspieler. Und der ist so ein bisschen einer, der, ja, der eigentlich der Antreiber für diese Mission ist und der möchte eben, dass das wieder alles angepflanzt wird. Und als der dann natürlich erfährt, nee, das passiert nicht, dann ist für ihn ja eigentlich alles vorbei. Und ab dem Moment steigen wir eigentlich dann in den Film so richtig ein, bekommen dann mit, was dann eben passiert. Und ja, ich weiß nicht, ob man zu viel weiteres verraten sollte, was da noch passiert. Werden wir jetzt im Gespräch aber wahrscheinlich ein bisschen ja tun müssen. Aber das war so mal zumindest die Grundstory vom Film.
Ja, das ist von der Ausgangssituation, von der Kurzbeschreibung her ist es auf jeden Fall sehr treffend. Ich muss vielleicht noch ergänzen, diese Sache, also die Menschheit reist im Endeffekt, so wie ich das verstanden habe, auf vielen Raumschiffen eben durch die Galaxie und ich weiß gar nicht, ob da auf der Erde, ob da überhaupt noch Menschen leben. Das wird jetzt nicht ganz so deutlich gesagt. Was aber jetzt im Endeffekt, was ich noch ein bisschen hervorarbeiten möchte, ist diese Sache mit diesen Kuppeln, wo eben diese Natur da noch am Leben gehalten wird. Diese Kuppeln sollen zerstört werden. Die Raumschiffe, die Mission ist ja, weiß nicht genau, die werden ja trotzdem weiterhin durchs All fliegen, aber sie sollen dann irgendwas anderes machen.
Genau, über Funk heißt es, dass die Raumschiffe wieder kommerzielleren Zwecken irgendwie zugeführt werden sollen. Genau,
ja. Ja, und das ist, es ist wirklich, also der Freeman Lowell ist wirklich der Protagonist, der die eigentlich die meiste Screentime hat und eben auch der Kernpunkt und der Motor des Films und der Handlung ist. Und mir wird von Anfang an aus seiner Sichtweise das alles erzählt. Und das ist auch eine schöne Szene am Anfang. Da siehst du ihn irgendwie in so einer Art, der hat dann so eine Kutte an und dann hockt er da und was sowieso, der Eingang ist sowieso schön. Du siehst so Nahaufnahmen von Pflanzen, da läuft dann der Vorspann drüber und dann siehst du hoppelnde Kaninchen und er ist da irgendwie, badet da in diesem kleinen Teich oder was da ist, mit so einem kleinen Wasserfall und dann tut er quasi sein Kaninchen füttern und dann kümmert er sich halt so um die Pflanzen und Tiere und so weiter und es gibt auch einen Greifvogel, den er zwischendurch mal auf seinem Arm landen lässt und so. Also das ist irgendwie du merkst wirklich, der lebt dafür und der liebt das und als dann die Kommandozentrale oder die Missionsleitung beschließt, okay, das Ganze wird diese ganzen Kuppeln, da gibt's ja mehrere, auf mehreren Raumschiffen werden alle irgendwie abgekoppelt beziehungsweise in die Luft gesprengt, da bricht für ihn wirklich eine Welt zusammen und das macht auch Bruce Dern ziemlich glaubhaft und auch seine Entwicklung, seine psychologische wird da auch ganz gut transportiert und was ich wirklich gut fand, war, du hast am Anfang nicht irgendwie so einen Off-Erzähler, der so erklärt oder so eine Texttafel-Einblendung im Jahr 2000, was weiß ich, ist die Erde tot, verseucht, keine Ahnung. Das wird alles innerhalb von, über Dialoge und über die Handlung wird es quasi präsentiert. Und auch wenn das nicht so hundertprozentig ausformuliert ist, finde ich, dass man als Zuschauer oder Zuschauerin da die Information gut vermittelt bekommt.
Ja, also du bist sehr schnell mit drin. Das auf jeden Fall, das stimmt. Man braucht irgendwie keine Vorkenntnis oder irgendwas, in welcher Zeit man sich da befindet, ist an sich ja eigentlich auch total egal in dem Moment. Also das spielt einfach nicht wie jetzt bei vielen anderen Weltraumfilmen die Rolle. Nein, das spielt gar keine Rolle. Das ist wirklich vollkommen egal. Es ist eben nur klar, dass auf der Erde irgendwas passiert sein muss, sodass sich die Menschheit entschieden hat, okay, diesen letzten Rest Natur, den retten wir ins Weltall. Und allein aus so einem Gedanken jetzt Ökologie, Nachhaltigkeit, die scheinbar nicht funktioniert hat damals auf der Erde, ist der Film eigentlich doch jetzt wieder recht aktuell, obwohl der ja schon einige Jahrzehnte alt ist, ne?
Ja, das ist ja auch dieses, das im Endeffekt, das ist ja eigentlich fast schon zeitlos und überhaupt traurig treffend, wenn sie sagen, ja, aus kommerziellen Gründen müssen wir jetzt diese Kuppeln da irgendwie in die Luft jagen und das aufgeben. Aus kommerziellen Gründen wird zurzeit auch die Klimapolitik zurückgedreht und das ist eigentlich schlimm. Und der Film ist von 1972, ist interessant. Das war, glaube ich, sogar, war das dieses Jahr, wo dieser Bericht vom Club of Rome rauskam, die Grenzen des Wachstums. Und da, ich weiß nicht genau, der Film war, glaube ich, 1971 gedreht worden, da war das vielleicht noch nicht raus, aber man wusste damals schon, Das Thema Klimawandel und Umweltverschmutzung war damals schon bekannt. Vielleicht noch nicht so der ganz der breiten Öffentlichkeit, aber man wusste es schon und es war auch ein bisschen schon, wurde auch schon, denke ich, da entsprechend erklärt und thematisiert. Und ein Film, der kam dann, glaube ich, 1973 raus, wo das Thema auch vorkommt, ist auch ein Science-Fiction-Film, der allerdings dann auf der Erde spielt und der ist dann auch wirklich so eine Endzeit und die Natur ist zerstört und so weiter und so fort. Soylent Green oder das Jahr 2022, die überleben wollen, heißt er auf Deutsch. Der
mit Charlton Heston.
Mit Charlton Heston als, als Cop, der irgendwie den Mord an einem Konzernboss, der Soylent Green ist im Endeffekt so eine Nahrung, die aus Linsen oder was weiß ich was, Plankton gemacht wird, beziehungsweise Soylent Green soll aus Plankton und Soylent Yellow ist, glaube ich, dann wirklich aus Linsen. Und der trägt da ein, es ist wirklich eine, New York ist da wirklich ein Moloch, die Leute hausen da teilweise, liegen da in der im Hausflur rum, viele haben kein Wasser oder kaum was zu essen und es ist wirklich gruselig ohne Ende und die Hauptfigur, gespielt von Charlton Heston, kommt da eben einem wirklich niederschmetternden und absolut düsteren Geheimnis auf die Spur. Wer den Film, von dem Film schon mal gehört hat, weiß vielleicht, davon, ich habe den Film im Jahr 2022 aus Aktualitätsgründen und ich glaube letztes Jahr wieder mal geguckt und der ist wirklich auch erschreckend aktuell, weil du siehst dann da auch Leute mit diesen FFP2-Masken, also mit und es gab dann eine Doku 2022, wie aktuell der Film ist, da hat man dann Szenen aus dem Film mit Leuten in irgendwelchen runtergekommenen Zeltstätten, mit Szenen von Obdachlosen in Zeltstätten in Kalifornien quasi nebeneinander gestellt. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen abgeschweift, aber dieses Thema, dieses Genre Science Fiction mit Ökobotschaft, ich glaube, das kam in den frühen 70ern, kam das langsam auf.
Ja,
und
ja.
Das ist da eben ein wichtiger Film und auch wenn man jetzt vielleicht nicht alles gut heißt, was die Hauptfigur in Lautlos im Weltraum so im Verlauf des Films tut, versteht man ihn doch und fühlt mit ihm mit.
Total, auf jeden Fall. Ja. Den Charlton Heston-Film, also Jahr 22, die überleben wollen, der fand sich auch in der Science-Fiction-Sammlung meines Papas, also schöne Grüße, falls er hier mal reinhört. Insofern ganz interessanter Schwenk gewesen, auf jeden Fall. Aber ja, also man muss nicht alles gutheißen, was da in dem Film passiert. Er macht mit Sicherheit, also der Freeman Lovell macht mit Sicherheit auch seine Fehlerchen da und macht Dinge, die er nicht machen sollte, aber er weiß sich nicht anders zu helfen in vielen Fällen. Und ja. Es ist ja die einfach, du hast gesagt, er ist der Protagonist, er ist der im Film, also die anderen drei Schauspieler kommen auf eine Screentime von nicht wirklich vielen Minuten, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Da kommen fast zwei oder drei andere Kollegen auf mehr Screentime, nämlich die kleinen Roboter, weswegen ja. ich wahrscheinlich, als ich noch jung war, den Film auch irgendwie total mochte, weil sich Lovell dann eben diese Roboter, die eigentlich zu Wartungszwecken auf dem Raumschiff rummarschieren, die holt er sich dann eben, ja, man kann fast sagen, als Freunde mit rein und bringt denen Kartenspielen bei und oder lässt sich von ihnen mal verarzten oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich auch eine sehr interessante Nebengeschichte noch in der ganzen Story. Und als Kind oder Jugendlicher in dem Fall hat mir das natürlich schon gefallen, dass da auf einmal so Roboter rumlaufen, mit denen ich dann sozusagen interagieren kann, die dann hier Karten spielen und alles Mögliche. Also das ist auch noch so eine interessante Sache an dem Film, aber man könnte, glaube ich, mal eine eigene Geschichte über Roboter in Science-Fiction-Filmen machen. Also denk mal durch, wo es die überall gibt, von Star Trek über Star Wars und wie auch immer. Hier in dem Fall sehen die Kollegen jetzt nicht sonderlich niedlich aus auf den ersten Blick, aber irgendwie sind es ungemeine Sympathieträger in dem Film, oder? Mhm.
Ja. Ja, das ist auch ganz interessant. Die heißen ja im Original Dewey, Huey und Louie, das sind die Originalnamen der Neffen von Donald Duck auf Englisch. Auf Deutsch heißen die Neffen von Donald Duck, ja, Tick, Trick und Track. Man hat aber für die deutsche Synchronisation von Lautlos im Weltraum hat man die englischen Namen gelassen.
Okay, genau. Ja.
Und das finde ich auch ganz, ganz lustig und schön. Was ich total hochinteressant finde, ich habe mich die ganze Zeit, als ich den Film geguckt habe, gefragt, weil diese Roboter, die sehen jetzt nicht alle hundertprozentig gleich aus, aber im Endeffekt sind es solche Kasten, die irgendwie so einen ausfahrbaren Greifarm oben haben und unten haben sie so wackelige Beinchen, wo sie immer so. Ich habe mich gefragt, wie haben die das technisch umgesetzt? Weil 1972 waren das irgendwie wirklich ferngesteuerte Roboter oder sowas. Oh, es ist aber tatsächlich so, in diesen Robotern steckten Leute, behinderte Menschen, deren Beine amputiert waren. Mhm. Und den hat man quasi die Roboter auf den Leib geschneidert, damit die da gut zurechtkommen und damit es nicht ganz so unbequem ist. Und das fand ich total hochinteressant. Das war zwar jetzt nicht so ganz umstritten. Wir wollten ursprünglich auch, wollten die, glaube ich, auch kleinwüchsige Menschen nehmen, aber haben sich dann eben für eben beinamputierte Menschen entschieden. Und das finde ich ein interessantes, kurioses Beispiel für Inklusion im Film.
Ja, da gibt es auch von den Robotern schöne Bilder. Also wer da mal sucht, auch bei Wikipedia ist ein Bild im Endeffekt drin, wo man eines dieser Kostüme quasi sehen kann. Also ist durchaus sehenswert und das, was du jetzt sagst, erklärt natürlich auch ihre Größe. Ja, also es gibt so eine Szene, da sitzt er dann mit zwei Robotern eben am Kartentisch und sie spielen da Poker und da sieht man mal in so einem Kameraschwenk dann eben auch die Roboter von der Seite und von hinten so ein bisschen. Und das erklärt dann, warum die so eine gewisse Größe haben müssen, weil die wirken schon gegenüber ihm leicht überdimensioniert, ja, obwohl es ja Wartungsroboter sein sollen, die so überall hinkommen müssten eigentlich. Aber ja. Also ich finde, die spielen natürlich in dem Film eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil im Endeffekt mit denen, der Vergleich mag jetzt ein bisschen hinken, aber mit den Robotern passiert irgendwas durch diese ganze Geschichte, nämlich die entwickeln in dem Sinn so ein bisschen Gefühle, die beschummeln beim Pokerspielen, ja, also solche Geschichten. Und da musste ich ein bisschen dann so an die Entwicklung von Data in Star Trek denken, ja, der ja auch immer menschlicher sein will und sich den Menschen immer ein bisschen anpassen will. Und das passiert jetzt natürlich innerhalb recht kurzer Zeit in dem Film mit den Robotern auch. Aber es passiert, also die lassen sich irgendwie komplett auf ihren neuen Chef da jetzt auf dem Raumschiff ein und fangen aber auch an, sich gegenseitig zu solidarisieren. Also das fand ich echt auch eine witzige Geschichte jetzt, als ich den Film noch mal gesehen habe.
Die Frage, die ich jetzt mir so überlegt habe, waren die eventuell Vorbild für R2-D2? Weil, okay, R2-D2 fährt eher so, die sind ja eher so mit ihren Beinen am Watscheln, möglicherweise. Ob das da vielleicht eine Rolle gespielt hat, ob da die Macher von Star Wars eben das gesehen haben und gesagt haben, ach ja, das ist so ganz interessant, wir machen das ein bisschen anders, aber das ist so, das könnte man sich sich fragen, ja.
Na, zumal es ja ohnehin einen gewissen dann doch Zusammenhang, du hast jetzt Star Wars erwähnt, es gibt doch irgendwie ja wieder einen Zusammenhang zwischen den Filmen, weil Regisseur Douglas Trumbull, der war ja eigentlich nach diesem Film dann angedacht, bei Krieg der Sterne auch für die Spezialeffekte mitverantwortlich zu sein, hat aber tatsächlich dieses Angebot ausgeschlagen und aber einen ehemaligen Assistenten, der mal mit ihm gearbeitet hat, vorgeschlagen, der dann sozusagen das bei Krieg der Sterne übernommen hat. Aber das heißt, es kann schon sein, dass da natürlich untereinander so alles ein bisschen miteinander bekannt war, weil du beobachtest ja auch, was machen die anderen und wie auch immer. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, wenn wirklich der Assistent vom Regisseur dieses Films bei Star Wars dann für Spezialeffekte mitverantwortlich ist, dass es da natürlich durchaus Verbindungen geben kann. Ja.
Ja. Ich nehme an, du meinst John Dykstra, genau. Der quasi als junger Mann bei lautlos im Weltraum gearbeitet hat und der natürlich dann auch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Aber jetzt können wir noch mal kurz zum Regisseur kommen. Der war ja ursprünglich vorher war für die Spezialeffekte für 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, der 1968, also 3-4 Jahre vorher erschienen ist, war der verantwortlich. Und der hat, das war auch so sein überwiegendes Einsatzgebiet, der hat natürlich auch noch weitere Filme Regie geführt. Was hat er denn noch so gemacht?
Regietechnisch so sind die Filme ja immer gar nicht so wirklich bekannt. Also ich glaube, der Lautlos im Weltraum war jetzt ja auch nicht gerade der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das darf man durchaus dazu sagen. Er hat weiterhin Spezialeffekte gemacht und sich da auch bei ein paar Filmen wirklich verdient gemacht. Also Filme, die man vielleicht noch kennt, ist Unheimliche Begegnung der dritten Art zum Beispiel oder Star Trek, der Film, also der erste Kinofilm oder Blade Runner zum Beispiel. Also solche Filme kennt man einfach und bei denen war der eben auch mit für die Spezialeffekte verantwortlich.
Genau, und deswegen war der ist 2022, ist der mit ca. 80 Jahren ist der eben verstorben und das war eben, er war auch dann Produzent von den Filmen, die er selber auch gemacht hat und das war einer der wirklich zentralen, glaube ich, Spezialeffekte und visuelle Effekte Macher der damaligen Zeit und eben vor allem für 2001 Odyssee im Weltraum. Und ich muss ehrlich sagen, bei Lautlos im Weltraum, Silent Running, die Effekte, diese ganzen Raumschiffe und das alles, das sieht alles sehr gut aus und das ist total toll.
Ja, also gerade diese Kameraschwenks, wenn du außen so an den Raumschiffen entlang fährst oder so. Also das sind fast im Film die Dinge, die am besten wirklich ausschauen. Also da siehst du dem Film gar nicht an, dass der aus den 70er Jahren ist. Also diese Außenbilder von den Raumschiffen mit den Kuppeln oder so, wenn eben die Kamera entlang fährt an den Raumschiffen, das sieht schon wirklich top aus. Also das muss man vor allem wenn man jetzt weiß, dass der so alt ist, der Film, dann muss man das wirklich, wirklich auch feststellen. Was interessant ist, wenn wir jetzt gerade schon bei Technik sind, es lohnt sich ja immer, was ich über einen Film ein bisschen informieren will, da mal weiter zu recherchieren, was man so noch an schönen Trivia und was weiß ich alles zum Film findet. Was ich zum Beispiel sehr interessant fand, dass die meisten Dreharbeiten von diesem Film quasi auf einem ausgemusterten Flugzeugträger stattfanden. Ja. Also diese ganzen Gänge, die man so sieht, einmal schließt einer der Besatzungsmitglieder eine Tür hinter sich und es ist so eine typische Tür mit so einem schweren Metalldrehrad dran, wie man es oft eben in U-Booten oder eben Schiffen hat. Ja. In dem Moment könnte man schon drauf kommen, dass das vielleicht so irgendwas Schiffmäßiges sein muss. Aber auch zum Beispiel der riesen Hangar, wo dann die ganzen Container stehen und die mal mit so kleinen Autochen da Autorennen zum Spaß fahren, weil ihnen natürlich langweilig auf dem Schiff auf Dauer ist. Das ist auch eben der Hangar dieses Flugzeugträgers, den die für die Dreharbeiten nutzen durften, ein ausgemustertes Schiff der US-Marine im Endeffekt. Und dadurch, also dass man jetzt gar nicht groß diese Innenkulissen so riesig bauen musste, sondern eben bestehende Räumlichkeiten dafür verwenden konnte, war das wahrscheinlich überhaupt möglich, den Film auch zu bringen, weil das Budget war jetzt nicht so riesig hoch und deswegen muss man immer gucken, Millionen, wo man dann bleibt. Und das hat ganz gut funktioniert, weil es schafft sich schon irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Du hast auf der einen Seite diese Weite der Kuppeln, also mit Natur, mit Bäumen drin, dann hast du diesen großen Hangar, wo die ganzen Dinge eben, die man für die Pflege da braucht und Vorräte und was weiß ich gelagert sind. Und dann die Szenen, wo du aber in dem Bereich bist, wo sich ja die Menschen in dem Schiff aufhalten sollen, die sind eigentlich sehr kleinteilig. Du hast sehr kleine Räume, die Kommandozentrale, wenn ich jetzt an die Kommandozentrale vom Schiff irgendwie bei Star Trek oder was weiß ich denke, Riesending, die können da rumlaufen in alle Ecken, was weiß ich, da sind irgendwie, keine Ahnung, 4 Stühle drin, Kommando-Plattform-Tisch mit Computern der damaligen Zeit und du stößt dir fast das Hirn an, wenn du aufstehst. Also es ist alles irgendwie so eine ganz besondere, enge Atmosphäre, obwohl du auf einem monströsig riesigen Raumschiff bist.
Ja, das, wie gesagt, das war eben auch die Sache, die hatten kein großes Budget. 1,1 Millionen war vor gut 50 Jahren auch schon nicht viel. Und dann haben sie eben das, also das, ich habe das mit dem Flugzeugträger ehrlich gesagt gar nicht kapiert. Ich kann mich jetzt gar nicht an die Szene mit diesem Drehmechanismus von der Tür erinnern. Ich habe mir irgendwie nur gedacht, oh, die haben ja irgendwie Mods da Kulissen gebaut, Mods Halle da mit diesen ganzen Frachtcontainer, die da so hinten stehen und das sieht da irgendwie alles ganz schick aus und so weiter. Und habe dann fast ein bisschen gedacht, das ist ja fast so ausufernd wie dann einige Jahre später das Schwarze Loch, wo ja auch ein riesiges Areal da noch viel größer sogar ist und dann auch noch ein bisschen durch Matte-Paintings noch ein bisschen größer aussieht, als es ist. Und ich war dann ganz erstaunt, dass ich das hinterher gelesen habe mit dem Dreh in einem still oder einem außer Betrieb genommenen Flugzeugträger. Mhm. Von daher, das ist wirklich, produktionstechnisch ist der Film wirklich, wirklich ganz stark, muss man sagen. Und was du jetzt vorhin erwähnt hast mit, ich habe mich gefragt, als ich den Film geguckt habe, wenn man den jetzt als Kind oder Jugendlicher sieht, ich finde, der Film hat so ein bisschen zwischendurch Längen, weil es passiert ja A, nicht so viel und B, ist ja da jetzt auch nicht groß mit Action oder irgendwas. Von daher habe ich mich gedacht, ob man sich da als jüngerer Zuschauer vielleicht sogar ein bisschen langweilt. Aber von daher war es interessant zu erfahren, dass du gemeint hast, diese Roboter, das fandst du total spannend. Vielleicht hat es dich ein bisschen bei der Stange gehalten.
Das könnte sein. Ich weiß, kann noch nicht irgendwie sagen, ob mich das Thema irgendwie jetzt zur damaligen Zeit so gefesselt hat oder wie auch immer. Ich kann aber sagen, als ich dann den Film nach einer längeren Pause irgendwann, das wird wahrscheinlich in den 2000ern gewesen sein, wiedergesehen habe. Ich konnte irgendwie, obwohl ich den vielleicht als Teenager, Jugendlicher da, was weiß ich, zweimal oder was gesehen habe, ich konnte noch richtig mich an die ganzen Details und wie auch immer erinnern. Also er muss irgendwie einen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Und wir hatten vorhin mal den Schwenk zu anderen Filmen, eben zum Beispiel mit Charlton Heston. Und es ist eine interessante Verbindung noch da, die mir jetzt eigentlich erst bewusst geworden ist, als ich mir nochmal die ganze Schauspieler- und Synchronsprecherliste dann durchgeguckt habe. Nämlich der am Funk sitzt, also der mit denen über Funk kommuniziert, ist die deutsche Stimme von Charlton Heston, nämlich Wilhelm Borchert. Der unter anderem auch Alec Guinness zum Beispiel, Burt Lancaster, also richtig die Großen synchronisiert hat, der ist schon seit 1990 nicht mehr unter uns, aber die Stimme kennt man einfach. Also gerade wenn man so ältere Filme auch kennt, zum Beispiel eben Alec Guinness auch in Krieg der Sterne oder so. Also das ist diese Stimme, ja, und die war mir dann auf einmal wieder so präsent. Und deswegen musste ich dann mal nachschauen, wer ist dieser Synchronsprecher? Und dann, okay, Wilhelm Borchert. Also auch interessant, den mal zu googeln, was der wirklich alles gemacht hat. Und der ist sozusagen für mich dann in dem Film die fünfte Stimme jetzt dann gewesen, weil es gibt eben ja nur die vier Schauspieler. Aber man hat über Funk jemanden, mit dem sich ja recht häufig unterhalten wird. Also der auch irgendwie als Figur da ja dabei ist, auch wenn er jetzt nicht personifiziert ist in dem Sinne.
Genau, die Roboter sprechen übrigens gar nicht, also die tun nicht mal irgendwelche Piepsgeräusche von sich geben, die tun halt dann da nur so agieren, also nur da, falls es jetzt irgendwie noch nicht zur Sprache gekommen ist.
Genau, die werden ja von eben umprogrammiert, und aber Sprache ist da eben nicht mit dabei. Ist übrigens eine Gemeinsamkeit dann zu den Robotern, die wir auch in das Schwarze Loch hatten, die sprechen auch nicht.
Ja. Also, was sie teilweise etwas gruselig macht.
Genau, die in dem Sinn hier sind jetzt nicht gruselig, aber die sind irgendwie halt eher wirklich unterhaltend. Also die sind witzig auf jeden Fall gemacht, genau.
Ja,
du hast ja schon so ein bisschen eine Kritik erwähnt, die ich auch am Film habe, die ich auch diesmal wieder feststellen musste. Klar, der Film ist nicht lang, der ist 89 Minuten lang, und trotzdem sind leider gewisse Längen drin, weil einfach, das ist so dann eigentlich schade. Ich habe vorhin erwähnt, dass ja diese Außenaufnahmen vom Raumschiff so wunderbar sind, aber die werden halt ab und an mal ein bisschen zu oft und zu lang dann auch eingestreut. Klar, ich will ja auch zeigen, was ich vielleicht tricktechnisch da irgendwie drauf habe oder ob es jetzt notwendig ist, dass die da, keine Ahnung, Autorennen im Hangar fahren oder dass man dann sieht, wie der eine irgendwie 20 Sekunden durch den Gang rennt oder wie auch immer. Also das sind in dem Sinne schon einige Längen drin und dann natürlich einfach passiert eine längere Zeit gar nichts, wenn man das so möchte. Aber also es ist aushaltbar. Das ist jetzt nichts, was irgendwie schlimm ist. Aber natürlich, das muss erwähnt sein, das ist kein Science-Fiction-Action-Film oder irgendwas, wo hier das Laserfeuer auf irgendwen eröffnet wird. Also das hat man ja zum Beispiel bei das Schwarze Loch, der ja auch in unserer Reihe Filme aus, in dem Fall meiner Jugend, mit dabei war. Da geht es schon ein bisschen ab. Da passiert was, die ballern, da explodiert was, wie auch immer. Hier explodiert auch was, aber eben die weggesprengten Kuppeln. Und das war es aber auch an Action. Also mehr ist da eigentlich actiontechnisch nicht zu sehen. Und das natürlich muss einem bewusst sein, wenn man den Film anguckt. Aber ich glaube auch nicht, dass den irgendjemand ja wegen den Action-Szenen sehen wollen würde, sondern es geht ja wirklich, und das ist auch, wir hatten es ja schon, das ist wirklich die Stärke des Ganzen, es geht um diese Geschichte, die dahinter steht, die aber gar nicht groß eigentlich erklärt werden muss, sondern du befindest dich aufgrund mehrerer Informationen, die du so kriegst, einfach plötzlich mitten in dieser Geschichte drin.
Ja. Ja, ich fand jetzt die langen Eichertern so in der zweiten Hälfte, als dann da eben das Personell ein bisschen ausgedünnt ist und da mal so ein bisschen so nicht viel passiert, da, was weiß ich, liegt der Protagonist dann da irgendwie rum und es macht nicht viel und natürlich ist er auch mit sich selbst am Hadern, überlegt, was er dann eben machen soll und so weiter und dass er vielleicht auch ein bisschen aus nachvollziehbaren Gründen psychische Probleme hat und so weiter, also das war dann eher so, was vielleicht ich so ein bisschen überflüssig oder fand, es gibt zwischendurch so zwei Szenen oder so oder drei Szenen, wo dann du siehst so ein bisschen halt die Szenerie, die Raumschiffe von außen und von innen und dann hörst du eine Frau, die Lieder singt. Also aus quasi ein Song, Songs gesungen von Joan Baez, das ist eine bekannte Sängerin und die singt auch recht schön, aber das hat, glaube ich, dann den Film auch ein klein bisschen ausgebremst. Das bringt vielleicht auch ein bisschen Ruhe rein, aber ist, ob da jetzt da, hätte man vielleicht da auch ein bisschen, eventuell ein bisschen kürzen können. Aber wie du gesagt hast, der Film ist nicht lang, da geht wirklich nur 89 Minuten. Und ich fand jetzt die Außenaufnahmen von die Weltraumszene oder dann die Raumschiffe siehst, das fand ich eigentlich einmal ganz schön, weil das dann immer so ein bisschen einem das Gefühl gegeben hat, was da wieder so die Dimensionen sind und wie das aussieht und auch diese Zooms raus, wenn der Freeman Lowell in seinem Büro hockt, sag ich jetzt mal, oder in seinem Zimmer und aus dem Fenster guckt und die Kamera zoomt so weg und du siehst dann das Raumschiff nach und nach. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, wenn wir gerade beim Hauptdarsteller schon noch ein bisschen sind, man kann auch über ihn ja noch mal ein paar Sätze verlieren, das haben wir noch nicht gemacht, nämlich über Bruce Dern, der im Endeffekt zum einen, daher ist mir der Name dann sofort auch aufgefallen, natürlich wieder, der eine sehr bekannte Tochter hat, ja, ja. Laura Dern, die 67 ist sie geboren, er übrigens 36 geboren, der wird also im Juni dann 90, insofern können wir schon mal ein paar Grüße rausschicken. Also wahrscheinlich werden die meisten Leute das hören, wenn er schon vielleicht auch seinen Geburtstag dann gefeiert hat, hoffentlich doch und noch. Und also man kennt seine Tochter auf jeden Fall. Man kennt auch ihn aus zahlreichen Filmen. Also er hat, wenn man sich seine Liste so anschaut, eigentlich ab den 60er Jahren Einträge da drin bis heute noch. Also der ist auch heute noch vor der Kamera aktiv, hat sich also noch nicht zur Ruhe gesetzt, taucht auch immer mal in großen Produktionen wieder auf. Also zum Beispiel wie Once Upon a Time in Hollywood oder in Django Unchained. Also in Filmen, wo er einfach wieder mit dabei ist, genau. Und Last Man Standing ist mir sofort beim Durchgucken irgendwie aufgefallen. Ein Film, den ich auch einige Male gesehen habe. Oder Der große Gatsby. Also er ist bei vielen Filmen, die man wirklich kennt, auf der Schauspielerliste mit drauf.
Genau, ja, das ist einiges. Ich habe da jetzt, glaube ich, selber, ich habe jetzt nicht so viel von gesehen, aber in den letzten paar Tarantino-Filmen ist er immer zu sehen gewesen. Und von daher ist da schon eine Hausnummer. Ich habe aber, wie gesagt, ehrlich gesagt, wenig bisher mit ihm gesehen. Aber ich wusste es auch gar nicht, dass er A, noch unter dem Leben ist und B, noch so aktiv ist. Aber auf jeden Fall freuen uns, dass er ein hohes Alter erreicht. Und genau, seine Tochter ist natürlich mir in letzter Zeit eben auch durch Filme von David Lynch bekannt. Mhm. Seine Ex-Frau, die Mutter von Laura Dern, die ist vor kurzem gestorben. Aber er ist noch putzmunter und von daher, ja, also er macht die Sache auf jeden Fall gut. Er trägt den Film allein.
Zu großen Teilen. Das macht er richtig gut. Genau. Ja,
ja, ja. Und von daher ist es auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Ja, jetzt, was ich vielleicht auch noch ein bisschen kritisieren möchte, ist irgendwie, es ist aber generell so mit Science-Fiction-Filmen, mit Raumschiffen, die irgendwo durch die Gegend fliegen, wenn es jetzt nicht irgendwie Thema ist, der fliegt da ja irgendwie so, ich sag jetzt mal, am Saturn vorbei und irgendwo ins Nirgendwo und okay, gibt gewisse Wendungen, die das Ganze vielleicht ein bisschen abschwächen, aber dass der da irgendwie die ganze Zeit genug Energie und Nahrung und so weiter hat, naja, weiß nicht. Okay, er hat natürlich den Wald und kann sich da natürlich ernähren. Das ist ja auch so eine Sache, dass er seine Kollegen kritisiert, weil die essen nur dieses synthetische Essen, was nach nichts mehr schmeckt, und er tut sein Essen selber anpflanzen, selber ernten und so weiter und so fort. Von daher.
Ja, dieser Essensautomat ist ja toll, wo er auch einmal versehentlich dann so in Gedanken was rauslässt und dann kommt dieses Essen so schön blockförmig da auf dem geteilten Teller sortiert aus diesem
Automat. Also man könnte fast sagen, ja, vielleicht ist es so ein bisschen wie das Soylent Green.
Ja, vielleicht, ja.
Also von daher, also das finde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ein Plothole, dass der irgendwie für da durch die Gegend düsen kann und so weiter und so fort. Und man könnte vielleicht auch ein bisschen anführen, muss man nicht, aber könnte man, dass diese Öko-Botschaft vielleicht ein bisschen subtiler hätte man die vielleicht einbauen können. Also es ist schon alles irgendwie stimmig und so, aber das ist vielleicht ein klein bisschen naiv, der Film.
Das ist ja definitiv, ja. Also darauf können wir uns einigen, definitiv, ja. Ja. Jetzt habe ich dich ja mit Lautlos im Weltraum quasi schon zum zweiten Sci-Fi-Film aus meiner Jugend gezwungen, in Anführungszeichen, und muss jetzt zwei Fragen stellen. Wir fangen mal mit der ersten an. Oder ich stelle die zweite gleich noch hinterher, aber eben antworten dann in der Reihenfolge, weil dann kann ich noch hinterher auch meine Wertung mit abgeben. Frage 1, welcher hat dir denn jetzt besser gefallen? Hat dir das Schwarze Loch besser gefallen oder Lautlos im Weltraum? Und Frage 2, was würdest du dem Film denn für eine Wertung geben?
Also, ich würde jetzt mal sagen, die Filme sind trotz des ähnlichen Settings dann doch einigermaßen unterschiedlich und so weiter. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob mir einer von beiden wirklich besser gefallen hat. Die waren beide, hatten beide ihre Stärken und haben auch ihre Schwächen. Vielleicht ist Silent Running, Lautlos im Weltraum, ein bisschen stimmiger und ein bisschen angenehmer dahingehend, weil er ein bisschen ruhiger ist. Vielleicht hat das Schwarze Loch ein bisschen weniger Längen. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Und bewertungstechnisch wäre ich, soweit ich mich entsinnen kann, wie beim Schwarzen Loch war ich bei 7 von 10 Punkten, und das würde ich jetzt auch Lautlos im Weltraum geben.
Okay, dann sind wir uns da eigentlich fast einig, nur dass ich genau das Gleiche mache, was ich bei Das Schwarze Loch auch gemacht habe. Ich setze nämlich einen Punkt oben drauf, gebe dem 8 von 10 und muss dir aber komplett bei der Analyse davor zustimmen. Also die Filme haben ein ähnliches Setting vom Prinzip, aber sind total unterschiedlich. Und vielleicht ist es auch das, was ich an diesen beiden Filmen so gern mag. Also das waren so mit meine eigentlich ersten Erfahrungen mit diesem Sci-Fi-Genre. Und ich habe beide irgendwie so auf eine bestimmte Art und Weise ins Herz geschlossen. Gebe dem jetzt auch 8 von 10 und freue mich drauf, den vielleicht jetzt machen wir eine Pause und dann schauen wir uns in 10 Jahren wieder an und erfreuen uns dran und schauen mal, was bis dahin so an Aktualität hinzugekommen ist oder auch nicht. Das werden wir dann mal erleben. Aber das ist ja immer das Schöne, dass man dann wirklich selbst in so alten Filmen aktuelle Thematiken entdeckt, dass die Leute auch schon in anderen Zeiten sich damit beschäftigt hatten und vielleicht sogar teilweise sensibler, als das in vielen Fällen heute ja leider ist. Aber also wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Du hast beiden Science-Fiction-Filmen von mir 7 von 10 gegeben. Ich gebe beiden 8 von 10. Also sind wir nicht so weit auseinander und können aber, denke ich, für alle, die ja so ein bisschen sagen, ich mag Sci-Fi, hab die jetzt noch nicht gesehen, mag auch gern, wenn das mal ein bisschen anders läuft als jetzt mit reinem Geballer, können wir, denke ich, auch hier wieder eine schöne Sehempfehlung aussprechen, oder?
Ja, ich würde mal sagen, das ist auch in gewisser Hinsicht eine Art geistige Fortsetzung von 2001 Odyssee im Weltraum, nicht nur weil Douglas Trumbull, die wollten ja ursprünglich für 2001 Odyssee im Weltraum diese Passage da, wo sie am Planeten vorbeiliegen und da diese Sternentor-Sequenz dann beginnt, das wollten sie ja auch am Saturn machen, das haben sie dann am Jupiter gemacht und jetzt in diesem Lautlos im Weltraum haben sie es dann hingekriegt, dass sie da diese Raumschiff-Sequenz wo quasi dann das Raumschiff da am Saturn vorbeifliegt, haben sie dann wirklich hingekriegt und dass da eben auch Turbulenzen entstehen und so weiter und so fort. Also von daher ist es ein, auch wenn er jetzt handlungstechnisch viel mehr macht als 2001 Odyssee im Weltraum, ist es ein solider und angemessener geistiger Nachfolger für diesen Film.
Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefallen hat und du hast, denke ich, wieder auch was kennengelernt. Ich lerne viel häufiger von dir was kennen als du von mir, müssen wir ja leider so sagen.
Ich bin ja auch immer gespannt, was du für Filme aus dem Hut ziehst, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben jetzt schon ein paar Mal Filme aus unserer Jugend gemacht und mir gehen jetzt langsam die Filme aus. Also
ja, mir fällt schon was ein noch, aber also wir haben, glaube ich, jetzt schon wirklich die so für uns, gerade an die man sich so erinnert, wo man wirklich Verbindungen mit hat, die dürften wir jetzt größtenteils auf jeden Fall besprochen haben. Mir wird noch was einfallen, werden wir irgendwann in einer der nächsten Folge sicherlich mal was verfrühstücken sozusagen. Aber ja, also die Dinge, an die ich mich wirklich dann so bewusst erinnere, wo ich sage, ja, das war eben vielleicht mein erster Sci-Fi-Film und wie auch immer, das sind wir jetzt schon relativ weit in unseren Podcast-Folgen. Wir sind ja immerhin schon bei der 25, wie du am Anfang angekündigt hast. Da sind wir schon relativ weit mittlerweile gekommen und hatten, glaube ich, durchaus schöne Empfehlungen dabei, auch wirklich die sich eben für Leute eignen, die auch mal vielleicht nicht nur mittendurch so schauen wollen, sondern auch mal links, rechts ein bisschen gucken, was gibt es denn so außerhalb der ganz großen Dinge wirklich noch an Filmen. Und ich denke, da ist ja massenweise dabei. Und da gehört der eben auch dazu. Der ist jetzt kein Pflichtprogramm, den unbedingt der Sci-Fi-Fan gesehen haben muss. Aber der ist auf jeden Fall einer, der sich lohnt, den mal anzuschauen. Und deswegen Empfehlung von uns, schaut mal rein. Ich habe auch in den Shownotes dann natürlich wieder Informationen drin, wo man den anschauen kann. Das schreibe ich ja immer mit rein. Sucht es mal ein bisschen mit raus, wo ihr den Film streamen könnt. Ansonsten, ich habe ihn erst, war das letztes Jahr, weiß ich jetzt gar nicht genau, irgendwann mal wieder im Nachtprogramm von einem Fernsehsender auch entdeckt. Also da taucht er auch immer mal auf, aber ansonsten im Streaming bei mehreren Anbietern erhältlich, findet sich dann in den Shownotes. Genau.
Genau. Okay.
Ja, du hast heute eröffnet, genau, dann, was haben wir noch, Marius? Diesmal habe ich es dir ja vorher schon verraten, was wir heute noch.
Ja, also wir haben wie meistens unsere übliche Zufallskritik. Diesmal hat mir Johannes auch verraten, um was es da geht. Und zwar ist es eine Kritik von mir von ziemlich genau vor 10 Jahren aus dem März 2016. Und zwar zu der Netflix-Serie Sense8, beziehungsweise zu Staffel 1 von Sense8. So, was ist Sense8? Das ist eine gemeinsame Serie von den Wachowskis, die man für Matrix vor allem kennt, für die Matrix-Filme, und J.M. Straczynski, dem Macher von Babylon 5. Zu Babylon 5 gibt's von mir schon ein paar Reviews auf 4-Augen-Kino, eine hochkarätige Science-Fiction-Serie aus den 1990ern, so ziemlich eine der wenigen Alternativen zu Fernseh-Science-Fiction zu Star Trek in den 1990ern. Die drei haben zusammen eine Serie gemacht es ist, bei Netflix erschienen und zählt aus meiner Sicht, also vor allem die erste Staffel, zu den hochkarätigen frühen Netflix-Produktionen der Zeit. Also es ging, Netflix ist ja ab 2014 im Herbst dann oder in Deutschland auch als Streamingdienst in Erscheinung getreten. Und das ist wirklich eine der hochkarätigen Produktionen, zumindest Staffel 1. Es geht um Folgendes. Eine Frau begeht Selbstmord und sie erweckt etwas. Und zwar geht es da 8 verschiedene Leute auf der ganzen Welt, fangen plötzlich an, von untereinander Visionen voneinander zu haben und dass sie irgendwie mit im Kopf miteinander kommunizieren können. Das ist zum einen ein Polizist aus Chicago, dann eine Hacktivistin und Transgender-Frau aus San Francisco, eine DJ aus Island, die allerdings in London lebt, ein Berliner Kleinkrimineller, ein Busfahrer aus Kenia, eine Pharmazeutin aus Mumbai, also aus Indien, und eine Konzernmanagerin aus Südkorea und ein mexikanischer Schauspieler, der so ein auch ein ganz großes Image hat. So, und die bemerken irgendwie untereinander, sie können sich immer sehen und miteinander auch dann helfen. Also da gibt es dann zum Beispiel auch Verfolgungsjagden, wo dann der Kleinkriminelle aus Berlin da irgendwie dann hilft. Die Hacktivistin und Transgender-Frau hat zum Beispiel auch irgendwie, glaube ich, gar keinen Führerschein. Und sie merken, sie sind irgendwie, es gibt andere Leute wie sie, die diese Fähigkeiten haben. Also sie sind quasi die Sense-Aids, die acht Sinne, so wenn man so will. Also Sense-Aid heißt ja auch irgendwie, ist ja auch ein englisches Wort für so fühlen oder irgend sowas. Und sie kommt dann natürlich so eine Art Verschwörung auf die Spur. Da gibt es so einen finsteren Mann, der Mr. Whispers, der macht Jagd auf sie, der will die alle irgendwie, um mit ihnen Experimente zu machen, rauszufinden, was ist denn da? Er ist selber auch einer von diesen Sense-Aids, also der könnte sie dann irgendwie auch aufspüren. Und das ist so die erste Staffel mit 12 Folgen, die ist im Juni 2015 bei Netflix erschienen, tut quasi die Entstehungsgeschichte, also er lernt diese 8 Leute kennen und sie finden langsam zueinander. Und das Interessante ist auch, jeder hat so seine Probleme. Der Berliner Kleinkriminelle will sich von seiner kriminellen Familie lösen, die ihn eigentlich nur misshandelt und eben für die kriminellen Zwecke missbraucht. Dann die Frau aus Indien soll irgendwie einen Typen heiraten. Sie ist sich aber nicht sicher, ob sie den überhaupt liebt. Das ist zwar keine komplett arrangierte Ehe, aber es ist alles unsicher. Der mexikanische Starschauspieler ist schwul und es darf keiner wissen und sein Lebensgefährte ist die ganze Zeit irgendwie bei ihm und läuft dann immer irgendwie so als Bodyguard oder was weiß ich, Assistent, und dann haben sie da irgendwie so eine Frau, die sie treffen, die dann quasi so als seine Freundin da quasi offiziell vorgestellt wird. Die DJ aus Island und der amerikanische Polizist, die verlieben sich dann auch so ein bisschen ineinander. Also es gibt dann da in dieser Gruppe auch eben auch so Liebesbeziehungen und wird dann auch so ein bisschen angedeutet, dass die alle so ein bisschen vielleicht pansexuell sein könnten. Die Transgender-Frau Aktivistin, die hat auch eine Freundin, die dann da auch irgendwie mit in die Gruppe kommt. Und es ist vor allem sehr toll inszeniert. Die haben das wirklich in diesen ganzen Städten, die ich gerade vorgelesen habe, in diesen ganzen Ländern wurde das wirklich gedreht. Über einen Zeitraum von, ich glaube, über einem halben Jahr oder so. Also es ist eine super aufwendige Produktion gewesen, die filmisch aber auch richtig hochwertig ist. Und es ist alles spannend und mit toller Musik. Und zwischendurch hast du wirklich das Gefühl, du hast da so ein ganz großes Musikvideo, was da gemacht wird. Es sieht alles super aus, ist packend inszeniert. Und die Geschichten sind auch, zumindest in Staffel 1, wirklich sehr stimmig und packend und mitreißend und so weiter. Ab Staffel 2 lässt es dann leider nach. Die Serie wurde dann nach Staffel 2 eigentlich auch eingestellt. Die Eine von den Wachowskis hat dann irgendwie noch rausschlagen können, dass dann da noch eine Abschlussfolge kommt. Die fand ich dann irgendwie auch nur so mittelmäßig. Es wurde mit der Zeit leider irgendwie immer zu konstruierter und es wurde alles ein bisschen zu einfach alles abgehandelt. Also sie müssen dann dagegen diesen Mr. Whispers und diese anderen, diese Verschwörung da kämpfen und um ihr Überleben kämpfen und gleichzeitig ihr Alltagsleben da meistern. Aber es wird mit der Zeit wird's ein bisschen zu banal und ein bisschen zu konstruiert für meinen Geschmack. Deswegen, ich habe der ersten Staffel damals 8 von 10 gegeben Punkten und ich weiß es gar nicht mehr, Staffel 2 hatte dann nur noch 7 von 10 und die dritte, die Abschlussfolge, die kam 2018, die hatte dann nur noch 5 von 10. Also das Beste an dieser Serie ist wirklich die erste Staffel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch noch auf Netflix verfügbar ist. Ich hoffe mal schon, weil das ist eines der frühen Vorzeigeprojekte von Netflix, auch wenn das jetzt nicht so die Zuschauermassen vielleicht erreicht hat, dass man sich erhofft hatte. Aber es ist auf jeden Fall eine starke erste Staffel und kann ich empfehlen, Sense8 Staffel 1. Tolle globale Serie von drei interessanten Film- und FernsehmacherInnen.
Ja, also klingt auf jeden Fall so, dass es sich lohnt. Ich finde gerade eben diese Internationalität interessant, die du jetzt ja gerade auch erwähnt hast. Und demnach 8 von 10 ist doch eine sehr, sehr ordentliche Wertung. Das sind wir jetzt bei meiner Wertung gerade von unserem besprochenen Lautlos im Weltraum. Das ist eine Tip-Top-Wertung. Insofern, ich kannte die Serie nur vom Hören bisher. Jetzt weiß ich deutlich mehr drüber, habe erfahren, dass ich das doch mal lohnen würde, vielleicht Staffel 1 anzugucken. Wäre mal wieder was für so einen kleinen Besuch bei Netflix. Habe ich ja kein Abo, aber vielleicht sollte man das mal irgendwann wieder. Zwischendurch immer mal für eine Zeit.
Was vielleicht auch ein bisschen schade jetzt ist, also ich gucke ja momentan eigentlich alles, was ich kriegen kann, irgendwie in der Originalfassung mit Untertiteln. Bei Sense8 ist es so, da habe ich auch die Originalfassung geguckt und da ist es halt wirklich so und in der deutschen Fassung ist es entsprechend auch so, dass alle Dialoge, egal in welchem Land die gerade sind, sind halt auf Englisch. Das heißt, auch die Koreanerin spricht mit ihrem Bruder, spricht auch Englisch. Also sie sprechen untereinander alle Englisch. Sie verstehen sich alle. Was natürlich auch ein Tool ist, also einerseits ist es ein bisschen schade, andererseits ist es ein gutes Tool, um quasi diese Verständigung, die ja sind einander miteinander verbunden, dass die überhaupt möglich ist.
Ja. Okay, haben wir noch einen Tipp auf jeden Fall mit dabei gehabt. Nicht nur für die typischen Serienfans, denke ich. Das ist klingt sehr interessant und demnach haben wir was weitergegeben und haben damit noch unsere Zufallskritik, die ja wie immer wirklich komplett zufällig entsteht. Das ist ja das Lustige da dran auch. Marius erfährt es entweder gar nicht oder erst eine Minute vor Aufnahme. Also wir können uns darauf nicht groß vorbereiten, was kommt. Insofern ist es dann doch schön, wenn was kommt, wo man sich auch noch wirklich so dran erinnern kann. Und mit der Serie scheinst du ja dann gerade auch so auch mit der Geschichte von Netflix, mit den Anfängen ein bisschen was verbunden zu haben. War also, glaube ich, ein ganz guter Treffer. Kann man auf jeden Fall doch was mit anfangen. Jetzt hast du heute eingeführt, dann darfst du auch ausführen, sozusagen.
Aha, so. Also, wie immer, vielen Dank, Johannes, für die Tech, dass du das Ganze hier überhaupt technisch möglichst machst, weil ich könnte natürlich auch alleine einen Podcast machen, aber wer will mir schon die ganze Zeit mir nur dreiviertel Stunde zuhören und dann wäre es wahrscheinlich auch technisch ein bisschen holprig alles und ich müsste es wahrscheinlich immer noch 5-mal neu starten und so weiter und so fort. Und natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr immer wieder zuhört und uns verfolgt und auch Interesse habt. Das ist sehr, sehr schön. Genau, nächsten Monat wird es auch wieder eine Folge geben. Wir wissen auch schon, was das Thema sein wird. Das verraten wir aber an dieser
Stelle
noch
nicht. Natürlich nicht, nein.
Möglicherweise ist es wieder ein Film aus unserer Jugend, wer weiß. Und an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank. Wenn ihr gerne in irgendeiner Form kommentieren wollt, könnt ihr das gerne tun und gebt uns Feedback. Da sind wir auch immer, freuen wir uns immer drüber. Teilweise wurde ich schon von wildfremden Leuten die zwar ich nicht kannte vorher, aber die jemanden kannte, den ich kannte, auf einer Party wurde ich schon mal von angesprochen. Ja, du bist doch der von dem Unter-Vier-Augen-Podcast. War völlig verblüfft, aber war schön. Und dann bleibt mir jetzt nur an dieser Stelle noch zu sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Johannes, du darfst noch was sagen, wenn du magst.
Ja, Marius hat hier alles Wichtige eigentlich untergebracht. Ich freue mich auch immer, natürlich, wenn wir hier zusammenkommen und einfach ja über eine unserer Leidenschaften uns da auch austauschen können. Das ist ja eine tolle Geschichte, wenn man das dann auch zudem nochmal nicht nur sich austauschen kann, sondern an andere weitergeben kann vielleicht auch. Ja, also insofern macht immer wieder Spaß. Freut mich, wenn ihr reinhört auch bei uns und auch weiterhin dabei bleibt. Und wir hören uns dann im Mai zu Folge 26. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.